Man muss bedenken, wir haben ja nur 6 Monate Zeit gehabt für diesen ersten Bericht, der mit 484 Seiten doch ein erhebliches Volumen hatte. Und ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von PZ nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwetz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Goethe-Universität, Sprecher des House of Pharma and Healthcare und Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Ich spreche heute mit Professor Ferdinand Gerlach, Professor für Allgemeinmedizin an der Goethe-Universität, der vor wenigen Tagen am letzten Montag, am 20. April, im House of Pharma and Healthcare einen Vortrag gehalten hat zum Thema »Wird Gesundheitsversorgung bald unbezahlbar?« Fragezeichen. Empfehlungen der Finanzkommission Gesundheit der Bundesregierung.
Bevor es gleich losgeht, kommt Werbung.
Ihre Apotheke will noch digitaler werden? Dann hören Sie Bits und Blister, den Gedieser-Podcast. Egal ob TI-Messenger, E-Rezept oder KI, wir bringen Ihre Apotheke nach vorn. Bei uns erklären Apothekerinnen, Apotheker und Branchenexperten, wie auch Sie von digitalen Lösungen profitieren können. Kompetent, praxisnah und immer auf den Punkt. Bits und Blister, der Gedieser-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt.
Herr Professor Gerlach war von 2007 bis 2023 Mitglied und ab 2012 Vorsitzender des Sachverständigenrates der Bundesregierung zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und in der Pflege. Zweifelsfrei zählt er zu den renommiertesten Medizinern und Allgemeinmedizinern Deutschlands, was sicherlich mit ein Grund dafür war, dass ihn die Bundesregierung, vertreten durch die Gesundheitsministerin, 2025 in die Finanzkommission Gesundheit berufen hat. Und heute spreche ich mit ihm über diese Arbeit in dieser Finanzkommission Gesundheit. Und ich will zunächst einmal von Professor Gerlach wissen, wie denn diese Kommission gearbeitet hat, wie sie zusammengesetzt war und was denn die Ziele dieser Kommission in ihrer Arbeit konkret waren.
Also die Kommission wurde von der Bundesregierung eingerichtet, um zunächst kurzfristig die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung zu stabilisieren. Mitglied der Kommission waren 10 Professorinnen und Professoren, überwiegend Ökonomen und Finanzwissenschaftler, 2 Juristen, eine Ärztin, die den Schwerpunkt Ethik in der Medizin hat, eine Versorgungsforscherin, ein Professor, der sich mit Prävention beschäftigt. Und ich selbst war als Mediziner, Arzt für Allgemeinmedizin auch mit in der Kommission.
Vielleicht sollte man an der Stelle auch sagen, dass Sie natürlich ein langjähriger Berater der Bundesregierung sind. Sie waren ja nicht zuletzt Mitglied und auch Vorsitzender der sogenannten Gesundheitsweisen der Bundesregierung. Was heißt, Sie haben in diesem Beratungsgeschäft natürlich auch schon viel Erfahrung.
Ja, also die Hälfte der Kommissionsmitglieder sind aktuelle oder ehemalige Mitglieder des Sachverständigenrats für Gesundheit und Pflege, also der Gesundheitsweisen. Das hat sich, glaube ich, auch bewährt, denn die Kolleginnen und Kollegen haben den Arbeitstakt ein bisschen mitgeformt, haben Erfahrungen einbringen können. Aber wir hatten auch eine ganze Reihe von jüngeren Kommissionsmitgliedern, die wichtige Expertise mit eingebracht haben aus unterschiedlichen Bereichen. Man muss bedenken, wir haben ja nur 6 Monate Zeit gehabt für diesen ersten Bericht, der mit 484 Seiten doch ein erhebliches Volumen hatte. Und ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben auch eine Geschäftsstelle gehabt, die die Kommission unterstützt hat. Nur so war es möglich, in der kurzen Zeit dieses Arbeitspensum zu bewältigen.
Nun habe ich Ihren Vortrag ja so verstanden, dass es 2 Arbeitsaufträge gab. Einmal das Jahr 2027 in den Blick zu nehmen und in einem Rahmen einer sogenannten Schnell-OP-Maßnahmen vorzuschlagen, die dazu beitragen, dass das Jahr 2027 finanziell für die Krankenkassen vernünftig administriert wird, dass die Beiträge nicht steigen. Und das zweite war der Blick in die Zukunft in das Jahr 2030. Können Sie zum Fokus für das Projekt 2027 sagen, worum es da ganz konkret jetzt ging?
Also in diesem ersten Bericht sollten kurzfristig umsetzbare und kurzfristig wirksame Maßnahmen empfohlen werden, die ab 2027 die Beiträge stabil halten. Wir haben eine Mittelfristprognose gemacht bis zum Jahr 2030, sodass also die nächsten 4 Jahre, 27, 28, 29, 30, jetzt adressiert wurden. Und in einem zweiten Bericht, den wir dann im Dezember diesen Jahres vorlegen werden, geht es dann um die Perspektive bis 2040. Und in diesem zweiten Bericht werden wir mittel- und langfristig wirksame strukturverändernde Maßnahmen empfehlen.
Können Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer ungefähr die Finanzvolumina beschreiben, um die es hier geht? Es geht ja im Grunde um Ausgaben, die nicht zu stark steigen dürfen. Mit welchen Zahlen sahen Sie sich konfrontiert?
Also wir haben zunächst mal berechnet, wie groß wird das Defizit im Jahr 2027 sein, wenn die Ausgaben weiterhin stärker steigen als die Einnahmen. Im letzten Jahr, 2025, sind die Ausgaben um fast 8% gestiegen, die Einnahmen aber nur um 5,3%. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, und das würde passieren, wenn es keine Reform gibt, dann erwarten wir im nächsten Jahr, in 2027, ein Defizit, eine Deckungslücke von 15,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2030 würde diese Lücke schon auf 40,4 Milliarden anwachsen, also erhebliche Lücken, die da zu schließen sind. Unsere insgesamt 66 Empfehlungen würden im nächsten Jahr fast das dreifache Volumen der Deckungslücke haben, über 40 Milliarden Euro.
Das heißt, die Politik kann sich aussuchen sozusagen, was sie jetzt für opportun hält, um die Ziele zu erreichen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens?
Genau, im Jahr 2027 hätte sie mit 40,3 Milliarden deutlich mehr Volumen, als unbedingt nötig wäre, um die Deckungslücke von 15,3 Milliarden zu schließen. Und im Jahr 2030 würden unsere Empfehlungen eine Gesamtfinanzwirkung von über 65 oder rund 65 Milliarden haben. Auch das wäre mehr, aber nicht mehr so viel mehr als die Deckungslücke von 40,4 Milliarden. Also summa summarum ist es so, die Politik kann auswählen. Die Ministerin hat von einem gut gefüllten Werkzeugkasten gesprochen und jetzt die Maßnahmen auswählen und ergreifen, die sie für angemessen hätten.
Nun sag Sie, wir haben in einer Gruppe von 10 Expertinnen und Experten gearbeitet. Haben Sie auch Vorschläge von außen an sich herangelassen?
Wir haben ganz zu Beginn etwa 400 Institutionen und Verbände eingeladen, in einem strukturierten Verfahren eigene Vorschläge einzubringen. Von den etwa 400 Angesprochenen haben 200 geantwortet und haben insgesamt 1750 Vorschläge gemacht. Da waren natürlich viele Doppelte dabei, aber doch eine ganze Menge an Vorschlägen. Wir haben auch in der Kommission eigene Ideen entwickelt und haben dann auch nochmal im Januar diesen Jahres eine ganztägige Anhörung gemacht und wichtige Verbände in 4 Blöcken, Krankenhaus, Praxis oder niedergelassen, ambulante Versorgung, Arzneimittel und Einnahmen, Krankengeld war der 4. Block, angehört.
Welche Kriterien waren für Sie verfahrensleitend am Ende, um einen Einsparvorschlag oder eine Maßnahme in das endgültige Papier aufzunehmen? Gab es da einen Kriterienkatalog?
Ja, wir haben alle Empfehlungen entsprechend nach bestimmten Gesichtspunkten und Kriterien gecheckt. Das findet man übrigens auch im Bericht. Der Bericht ist unter www.finanzkommission-gesundheit.de abrufbar. Und da sieht man bei jeder Empfehlung, wie die Auswirkungen auf die Versorgungsqualität sind, auf die Zugänglichkeit, welche Verteilungs- und Belastungseffekte es gibt und natürlich, wie die Finanzwirkung ist, kurzfristig und auch mittelfristig. Das ist durchdekliniert und wir haben dann auch die Empfehlungen kategorisiert in 3 Kategorien. A mit Sternchen sind 6 Empfehlungen, die sogar geeignet wären, die Versorgungsqualität zu verbessern, weil Überversorgung, Überdiagnostik, Übertherapie vermieden wird.
Kurz unterbrechen, können Sie da ein Beispiel noch nennen, auch an dieser Stelle?
Ja, wir haben zum Beispiel das Hautkrebs-Screening als eine ineffiziente Maßnahme identifiziert. Würde man vielleicht auf Anhieb nicht denken, aber das zeigen die Studien. Das ist sehr aufwendig, hat aber fast keinen Effekt. Wir brauchen etwa 600 bis 900 Haus- und Hautärzte in Vollzeit, um diese Leistung zu erbringen. Und das ist eine Maßnahme, die sich nicht bewährt hat, die wir deshalb aussetzen sollten und wo der gemeinsame Bundesausschuss überprüfen soll, ob andere Einschlusskriterien für Hochrisikogruppen und andere diagnostische Verfahren genutzt werden.
Wir müssen vielleicht auch dazu sagen, andere Länder haben dieses Screening gar nicht, die viel stärker von der Sonne betroffen sind als beispielsweise Deutschland. Sind wir das richtig?
Genau, wir sind das einzige Land auf der ganzen Welt, was ein solches Ganzkörperscreening bei symptomlosen, gesunden Erwachsenen macht. Auch Australien, wo die Sonneneinstrahlung hoch ist und die Hautkrebsrate viel höher, macht das nicht. Eventuell könnte ein opportunistisches, risikobasiertes Screening sinnvoll sein. Das soll überprüft werden. Aber dieses Flächenscreening ohne Anlass hat sich nicht bewährt, hat nicht dazu geführt, dass die Sterblichkeit an Hautkrebs bei denen, die am Hautkrebsscreening teilnehmen, gesunken ist.
Das war eine von mehreren Maßnahmen. Das war eine Maßnahme unter der Kategorie A Stern. Jetzt gab es aber noch zwei weitere oder drei weitere Kategorien.
Dann gibt es in der zweiten Kategorie, die nennen, haben wir A ohne Sternchen genannt. Das sind Empfehlungen, die keine Auswirkungen auf die Versorgungsqualität haben. Und dann haben wir noch eine Kategorie B, wo insgesamt 14 Empfehlungen waren, die unsicher sind nach unserer Einschätzung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Versorgungsqualität, potenziell eventuell auch negative Auswirkungen haben könnten.
Ein Thema in Ihrem Vortrag war auch das Thema Mengenausweitung, Stichwort auch falsche Anreize. Können Sie da für den Zuhörer, für die Zuhörerin ein Beispiel nennen, wo Sie und die Kommission der Auffassung waren, hier muss nachgesteuert oder neue Leitplanken eingerichtet werden, um zielgerichtete Maßnahmen wirksam werden zu lassen?
Also wir haben generell in unserem System einige Bereiche, wo attraktive Vergütungen gezahlt werden. Wir nennen das mengensensible Eingriffe. Das sind zum Beispiel Knie- und Hüftendoprothesen, Linksherzkatheter, Mandeloperationen, Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Gallenblasenentfernung. Es gibt 13 verschiedene sogenannte Zweitmeinungsrichtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses. Und wir haben dann vorgeschlagen, dass beginnend mit der Knieendoprothese, also dem künstlichen Kniegelenksersatz, ein obligatorisches Zweitmeinungsverfahren als Voraussetzung für die Durchführung einer Operation eingeführt und evaluiert wird. Das würde also konkret so aussehen, dass ein Patient oder eine Patientin, die die Empfehlung bekommt, ein neues künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommt, von einem unabhängigen, wirtschaftlich mit dem Erstmeinenden, dem Operateur, der das empfohlen hat, nicht verbundenen Arzt eine zweite Meinung erhält. Diese soll dann Voraussetzung sein für die OP, wobei die Patientin oder der Patient immer das letzte Wort erhält. Der Patient entscheidet, ob er sich operieren lässt oder nicht. Aber er soll eine unabhängige zweite Meinung bekommen. Warum haben wir das vorgeschlagen? Weil wir wissen, dass Patientinnen und Patienten nach einer solchen Zweitmeinung häufig sagen, na, dann mache ich doch lieber Physiotherapie und Bewegung und warte erstmal ab. Und viele sich dann nicht operieren lassen. Das wissen wir aus entsprechenden Angeboten der Technikerkrankenkasse, die zum Beispiel bei Patienten, denen eine Knieendoprothese empfohlen wurde und denen dann eine Zweitmeinung angeboten wurde, berichten, dass 85% nach der Zweitmeinung sich im Jahr darauf nicht haben operieren lassen. Wir gehen davon aus, dass bei einem flächendeckenden obligatorischen Verfahren es deutlich weniger sind. Wir haben mal mit ganz vorsichtig 20% Quote von Patienten gerechnet, die sich dann nicht operieren lassen. Aber wir gehen davon aus, dass da ein erhebliches Potenzial ist. Und das ist ein Beispiel für die Vermeidung von zu viel und falscher Medizin und wo man Kosten sparen kann und gleichzeitig Patienten vor Übertherapie schützen kann.
Lieber Herr Professor Gerlach, wir kommen langsam zum Ende unseres Interviews. Ich will zwei Dinge noch ansprechen. Die erste Sache ist, ein Posten in den Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen ist ein Posten, wo immer dann in den Diagrammen steht, versicherungsfremde Leistungen. Das ist ein Betrag größenordnungsmäßig von 10 Milliarden Euro. Und heute ist das von Ihnen auch bestätigt worden. Das ist im Wesentlichen, sind das die Kosten, die entstehen, wenn insbesondere Bürgergeldempfänger medizinische Leistungen in Anspruch nehmen, aber die Krankenkassen dafür von der Bundesregierung nicht ausreichend bezahlt werden. Da gibt es eine Diskrepanz. größenordnungsmäßig mit bezahlt 130 Euro pro Versicherten pro Monat. Die Kosten liegen aber deutlich höher, bei 300 bis 400 Euro. Wie hat sich die Kommission zu dieser Sache gestellt?
Ja, die Finanzierung von Bürgergeldempfängern ist eine staatliche Aufgabe und muss deshalb aus Steuermitteln erfolgen. Und wenn jetzt die Gesundheitsversorgung durch die gesetzliche Krankenversicherung übernommen wird, dann, so unsere Auffassung, müsste der Staat auch kostendeckende Beiträge zahlen. Kostendeckend würde bedeuten 400 Euro pro Monat, er zahlt aber deutlich weniger. Und wenn man das umsetzen würde, dann würden etwa 12 Milliarden Euro an Steuermitteln vom Staat für die Krankenversorgung von Bürgergeldempfängern in den Gesundheitsfonds bzw. an die Krankenkassen fließen. Das wäre ordnungspolitisch sinnvoll. Würde man das nicht machen, müssten ja die Versicherten für die Versorgung der Bürgergeldempfänger mitbezahlen, obwohl das eine staatliche Aufgabe ist und nicht die Aufgabe der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung, in der Solidargemeinschaft.
Und ein weiterer Punkt, und da muss ich natürlich jetzt auch unsere Zuhörerschaft ansprechen, das sind vor allem, nicht nur, aber vor allem Apothekerinnen und Apotheker, die sich manchmal fragen, mit Blick auf die Arzneimittelpreise in Deutschland, warum muss Deutschland eine so hohe Mehrwertsteuer auf Arzneimittel haben? Ist in der Kommission auch beraten worden, der Bundesregierung vorzuschlagen, gegebenenfalls eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel vorzunehmen und so auch Kosten zu sparen, also im Sinne der Krankenkasse?
Das haben wir natürlich auch diskutiert. Dazu gibt es auch Ausführungen im Bericht, die erklären, warum wir es dann nach langer Diskussion und Prüfung nicht entwickeln.
Was waren die zwei Hauptargumente?
Also es gibt mehrere Argumente. Erstens ist die Umsatzsteuer oder die Mehrwertsteuer eine Steuer, die nicht allein in den Bund fließt, sondern auch an die Bundesländer und sogar an die Kommunen. Wenn man also jetzt die Umsatzsteuer senkt, nimmt man den Ländern und den Kommunen Geld weg. Und das muss man irgendwie entschädigen, das müsste man mit denen klären. Und wenn man dann diese Mittel zusätzlich hätte, dann müssten sie ja über den Bundeshaushalt in den Gesundheitsfonds fließen, damit sie dann bei den Krankenkassen ankommen. Steuern sind aber in Deutschland nie zweckgebunden. Und es ist unklar, ob die jemals dort ankommen. Das ist das erste Problem. Das nächste Problem ist, dass die niedrige Mehrwertsteuer, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz, eigentlich dafür da ist, dass arme Menschen sich Grundnahrungsmittel zum Beispiel leisten können. Würde man jetzt die Umsatzsteuer auf Arzneimittel senken, würde das auch wohl gutverdienende Privatversicherte,
die das gar nicht brauchten,
entlasten. Und es würde auch im Wesentlichen die Krankenkassen entlasten und nicht die armen Versicherten, die vielleicht sogar Sozialhilfe bekommen. Dann ist es so, wenn das tatsächlich umgesetzt würde, wissen wir nicht, ob die Hersteller diesen Umsatzsteuer, diesen ermäßigten Satz auch weitergeben.
Denken Sie dann an die Restaurants zum Beispiel?
Restaurants, Tankstelle etc. Es ist unklar, ob das dann tatsächlich
den gewünschten Effekt
hat. Und das heißt, diese Senkung der Umsatzsteuer wäre nicht zielgerichtet und es wäre unklar, wie viel dann tatsächlich genutzt würde. Und letztlich ist nichts anderes als eine Erhöhung des Bundeszuschusses. Der Bund müsste auf Steuereinnahmen verzichten und diese dann kompensieren. Und da wäre es zielgerichteter, wenn der Bund diese Steuern direkt an die gesetzliche Krankenversicherung, an den Gesundheitsfonds wäre.
Abschließend, Herr Professor Gerlach, das war jetzt eine wichtige Arbeit, die die Kommission geleistet hat. Der Bericht hat immerhin fast 500 Seiten, aber jetzt gibt es eine zweite Phase. Was werden da die Kernpunkte der Arbeit der zweiten Phase der Finanzkommission sein?
Also die Finanzkommission hat eine klare Aufgabe. In dem ersten Bericht haben wir gerade besprochen, ging es um kurzfristige Maßnahmen. Im zweiten Bericht geht es um langfristige Strukturmaßnahmen. Da geht es darum, wie bis 2040 unser Gesundheitssystem zukunftsfit gestaltet werden kann. Jetzt ist es nicht zukunftsfähig. Und die Frage an uns ist, wie kann man dieses Gesundheitssystem grundlegend so reformieren, dass es für die Zukunft bereit ist und geeignet ist? Und deshalb werden wir dann mittel- und langfristige Strukturmaßnahmen empfehlen. Geplant ist, dass der zweite Bericht dann im Dezember erscheint.
Vielen herzlichen Dank für dieses Interview und vor allem auch für den schönen Vortrag heute an der Goethe-Universität im Haus of Armin Höpfger. Dankeschön.
Sehr gerne.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.